Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Experteninterview mit Florian Roth zum Thema ethisch nachhaltige Geldanlagen. Mein Name ist Julius Glaser und ich bin Teil der AG Anlagerichtlinien. Und ja, mir gegenüber sitzt Florian Roth. Vielleicht möchtest du dich, Flo, einfach mal den Leuten vorstellen.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank dir, Julius, für die Einladung. Ganz kurz zu mir. Genau, ich bin Florian Roth, arbeite jetzt seit gut einem Jahr bei der GLS Bank und habe davor internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung studiert. Ich befasse mich schon etwas länger mit dem Thema und bin auch in der Klimabewegung aktiv, im Privaten. Und ja, war da auch schon mit Julius auf Aktionen und haben auch schon zusammen mit dem Thema gearbeitet. Und gleichzeitig kennen wir uns auch aus der Jugendarbeit von früher in der SMJ, weshalb ich mich irgendwie sehr freue, das jetzt auch mit dir machen zu können, Julius.
Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns hier ein paar Fragen beantworten kannst. Aber vielleicht kommen wir zuerst nochmal auf deinen Werdegang zu sprechen. Und mich würde einfach mal interessieren, wie du glaubst, dass dich die Jugendarbeit, die wir hier im BDKJ vertreten, beeinflusst hat in deinem Werdegang.
Ja, es ist eine sehr gute Frage, die ich mir öfter gestellt habe schon. Und ich denke, dass es was sehr Zentrales ist in meinem Leben, auch zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, wäre ich ohne die Jugendarbeit, glaube ich, nie gekommen. Zum einen ist das so die Komponente der Werte, die in der Jugendarbeit ja auch bei uns eine große Rolle spielen, im christlichen Kontext ja auch noch mal mehr so die Nächstenliebe und Schöpfungsbewahrung, was für mich zwei elementare Kerne der Nachhaltigkeit auch sind. Und gleichzeitig aber auch Verantwortung zu übernehmen für sich und in der Gesellschaft. Das, was bei uns in der Jugendarbeit einfach immer sehr wichtig war, ist was, wo ich gemerkt habe, das will ich auch darüber hinaus. Ja, und ich glaube, dass sagt ganz gut aus, wie prägend eigentlich die Jugendarbeit für mich ist, auch im heutigen noch. Und dazu kommt natürlich noch die ganzen Fähigkeiten, die ich in der Jugendarbeit gelernt habe, sei es als Gruppenleiter, aber dann auch in der Abteilungsleitung, bei der Leitung von Zeltlagern oder so. Das hilft mir heute auch noch sehr viel.
Vielen Dank für die Einblicke. Wir kommen später nochmal auf die Jugendarbeit zu sprechen und wollen jetzt aber erstmal genauer auf unser zentrales Thema eingehen, mit dem sich ja auch die ganze Arbeitshilfe beschäftigt, das nachhaltige Investieren, und wollen ein bisschen ergründen, was ist das überhaupt, was sind eigentlich nachhaltige Banken und am Ende, was kann aber auch jeder Einzelne, aber vielleicht auch eine Ortsgruppe bei sich im Verband tun. Genau. Und dafür hätte ich für dich schon die erste Frage, die erstmal ganz allgemein auf das Bankenwesen schaut. Und mich würde einfach interessieren, was passiert denn eigentlich genau mit dem Geld, wenn es auf der Bank liegt?
Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, auch wie die Funktion der Bank auch in der Geschichte immer war, ist es natürlich so, dass es zwei Seiten gibt. Auf der einen Seite die Menschen, die ihr Geld anlegen wollen oder in der Bank aufbewahren wollen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die einen Kredit haben möchten von der Bank. Und letztendlich ist es so, wenn ich mein Geld auf ein Girokonto oder auf ein Sparkonto lege, dann liegt das natürlich nicht nur einfach darum, sondern die Bank muss auch entscheiden, was sie damit macht. Und da gibt es im Endeffekt ja vor allem zwei Optionen. Das eine ist natürlich, das Geld in Kredite zu investieren. Das heißt, das Geld wieder ausgeben an andere Menschen. Oder aber das Geld in eine Eigenanlage investieren. Zum Beispiel kann die Bank Geld bei der Zentralbank verwahren. Oder aber kann das Geld auch in Aktien von Unternehmen zum Beispiel investieren oder in Staatsanleihen. Letztendlich kommt es aber nochmal sehr darauf an, was für eine Kontoform ich habe, wenn ich das Geld anlege oder auf dem Konto habe. Mein Girokonto zum Beispiel oder auch ein Tagesgeldkonto oder normales Sparkonto, da kann ich normalerweise jeden Tag das Geld verfügen. Das heißt, das Geld kann jeden Tag runterkommen und daher muss die Bank auch flexibel sein, weshalb dann nur ein gewisser Anteil des Geldes zum Beispiel in Kredite investiert werden kann und der Rest wird normalerweise bei der Zentralbank verwahrt, was täglich abrufbar ist. Und anders ist das, wenn man zum Beispiel einen Sparbrief hat, wo ich sage, okay, ich gebe der Bank für 5 Jahre jetzt das Geld, bekomme dafür Zinsen, die aktuell natürlich sehr niedrig sind aufgrund der Zinslage. Aber dann kann die Bank mit dem Geld arbeiten, weil es dann einfach 5 Jahre blockiert ist. Und da sind wir dann auch mal schon wieder bei dem Thema. Wenn ich Geld fest anlege über so einen Sparbrief oder so, dann kann die Bank damit mehr Kredite vergeben, als sie das mit dem normalen Giro oder Tagesgeld machen könnte.
Dann ist es also so, je länger ich mein Geld der Bank zur Verfügung stelle, desto mehr kann sie damit erreichen.
Genau, das kann man im Endeffekt so sagen.
Okay. Und jetzt arbeitest du speziell ja bei einer ethisch nachhaltigen Bank. Was sind denn da genau die Unterschiede zwischen solch einer Bank und einer, ich sag mal, normalen Bank?
Ja, es ist relativ einfach erklärt. Wir arbeiten mit Ausschluss- und Positivkriterien. Das hört sich erstmal ein bisschen sperrig an, heißt aber in der Umsetzung einfach, wir vergeben Kredite nicht an jeden, der zu uns kommt, sondern wir schauen genau drauf, was machen die. Zum Beispiel ein Kohlekraftwerk würden wir nicht finanzieren. Genauso wenig Atomkraft. Wir würden auch keinen konventionellen Landwirt, finanzieren und auch in der Pflege oder so spielen viele Faktoren mit ein, dass die zum Beispiel die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind, eine faire Bezahlung da ist und so weiter. Also wir haben quasi Richtlinien, an die wir uns halten und daraufgehend tun unsere Firmenkundenbetreuer, also die Kredite auch vergeben, entscheiden, ob ein Unternehmen zu uns passt oder nicht. Und das heißt, dass viele Branchen einfach von vornherein ausgeschlossen werden, die wir als schädlich erachten, die aber auch auf einer wissenschaftlichen Basis schädlich sind. Sei es jetzt beim Klimawandel, aber eben auch in anderen Bereichen. Massentierhaltung zum Beispiel tun wir auch nicht finanzieren. Und gleichzeitig schauen wir, dass wir vor allem oder eigentlich nur Kredite vergeben an Projekte, die wir für sinnstiftend für die Gesellschaft halten. Das heißt, erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, dann in Bildung und Kultur, in der Gesundheitsbranche, im sozialen Bereich und auch in der Wirtschaft nachhaltige Unternehmen wie zum Beispiel Fahrradhersteller oder so. Genau.
Ja, vielen Dank. Das sind ja doch einige Aspekte, die da beachtet werden müssen, damit die Geldanlagen am Ende wirklich nachhaltig sind, so wie sich das anhört. Ja, aber du hast es schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du es noch mal genauer auf den Punkt bringen. Was ist denn dann letzten Endes nachhaltiges Investment? Und vielleicht kannst du auch noch darauf eingehen, was in diesem Bereich sich so in den letzten Jahrzehnten getan hat.
Ja, gerne. Also da muss man erstmal so ein bisschen schauen, nachhaltiges Investment an sich. Wenn wir jetzt von Investments sprechen, dann geht es da eigentlich oft vor allem um den Kapitalmarkt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Kreditseite in der Bank, wo mit dem Geld, das ich bei der Bank im Sparbrief auf dem Konto liegen habe oder so Kredite vergeben werden können, die quasi direkt Unternehmen rein investiert werden. Und dann gibt es natürlich noch den Investmentbereich. Das ist, wenn ich sage, ich möchte, dass die Bank mein Geld in eine nachhaltige Anlage steckt. Und das könnte dann zum Beispiel ein Aktienfonds sein oder auch einzelne Aktien von Unternehmen oder so. Da gibt es
eine sehr große Bandbreite. Und in den letzten Jahren ist nachhaltiges Investment immer präsenter geworden. Es gibt immer mehr Banken, die auch einzelne nachhaltige Geldanlagen anbieten, die zum Beispiel sagen, hier haben wir jetzt so einen nachhaltigen Fonds. Es gibt auch nachhaltige ETFs. Ein ETF ist auch ein Aktienfonds, wo quasi, ja, vielleicht ganz kurz nochmal, was ein Aktienfonds ist. Im Aktienfonds, da sind quasi, die Bank kauft verschiedene Aktien von Unternehmen und ich als Kunde kann in diesen Fonds rein investieren und kann dafür dann Rendite in Form von der Dividende erhalten oder auch über Wertsteigerungen von den Kursen. Und genau, bei einem normalen, aktiv gemanagten Aktienfonds, dann sitzt da tatsächlich ein Portfolio-Manager, Portfolio-Managerin, die sich quasi Titel anschaut und da dann rein investiert. So ist das bei uns zum Beispiel der Fall. Und dann gibt es ETFs, die quasi nicht aktiv gemanagt werden, sondern die bilden sogenannte Indexe ab. Das heißt, es gibt zum Beispiel den German Gender Index, wo 30 Unternehmen gelistet werden, die besonders eine Vorreiterrolle haben für Gleichberechtigung in Unternehmen. Und dann kann quasi eine Bank hingehen und sagen, wir legen jetzt einen Fonds auf und investieren in diese Unternehmen, die in dem Index sind. Aber das ist nur so am Rande zu erwähnen. Was interessant ist tatsächlich im nachhaltigen Investment, ist nochmal die Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Der Begriff ist nicht geschützt und das macht einen sehr großen Unterschied. Und so gibt es das, habe ich jetzt gerade, als ich über die Kriterien geredet habe, habe ich das nicht angesprochen, aber es gibt natürlich auch noch die Ethikbank, die Triodos Bank, die Steiler Emissionsbank, die auch alle nachhaltige Banken sind, die Umweltbank auch, wie wir, und die da sehr ähnlich auch mit Kriterien arbeiten. Und bei uns ist es auch tatsächlich so, dass wir genau schauen, also in welchem Geschäftsfeld ist das Unternehmen aktiv. Auf dem Kapitalmarkt ist es dann wieder dasselbe. Wir investieren nicht in Kohle, nicht in Atomkraft, nicht in Massentierhaltung und so weiter. Und da ist dann eine große Entscheidung von nachhaltigen Investments. Man kann mittlerweile ganz viele nachhaltige Fonds bekommen, wie ich vorhin schon meinte, auch von konventionellen Banken, konventionellen Fondsanbietern. Da ist aber meistens das Best-in-Class-Prinzip das Vorherrschende. Und Best-in-Class heißt im Endeffekt, ich gucke mir eine Branche an und dann nehme ich das Unternehmen, das da am besten ist. Und das tue ich in meinen nachhaltigen Fonds. Das heißt aber, dass ich in den allermeisten Nachhaltigkeitsfonds, die es gibt auf dem Markt, die Best-in-Class sind, Titel habe wie Coca-Cola oder Nestlé, oder auch mal irgendwie ein Vattenfall oder RWE, die auch in der Atomkraft sind. Einfach, weil die im Vergleich zu den anderen in der Branche besser abschneiden. Und es gibt da immer ein ganz gutes Beispiel. Im Endeffekt kann auch ein Rüstungshersteller dann in so einem Fonds sein. Wir schließen Waffen zum Beispiel rigoros aus, also die Produktion von Rüstungsgütern. Aber da kann dann so ein Unternehmen drin sein, im Best-in-Class-Einsatz, einfach weil es zum Beispiel eine Biomensa hat und CO2 einspart in der Produktion. Aber von unserem Nachhaltigkeitsverständnis her ist es natürlich so, dass die Rüstungsherstellung nie nachhaltig sein kann. Und das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen sozial-ökologischen Banken, die es ernst meinen, und zwischen den anderen eher konventionellen Akteuren, die mehr und mehr auf diesen Nachhaltigkeitsmarkt gehen.
Okay, das waren ja schon mal sehr spannende Einblicke. Und das heißt, da gibt es wirklich sehr viel zu beachten. Und man muss anscheinend sehr genau hinschauen, um zu erkennen, was sieht einfach nur grün aus und verhält sich ethisch nachhaltig und was ist wirklich ethisch nachhaltig.
Genau. Also wenn ich mir so einen Fonds anschaue, wenn ich jetzt da zum Beispiel rein investieren will und ich gucke mir die ersten 10 großen Unternehmen an. Das findet man meistens online. Und da ist schon ein Nestlé oder ein Volkswagen oder so dabei oder Amazon. Dann hätte ich da schon 3 Fragezeichen. Weil die sind, wenn man sich das mal genauer anschaut, in vielerlei Hinsicht nicht so nachhaltig, wie es oft immer erscheint oder wie sie sich auch nach außen darstellen. Um das vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen ist, es ist ja auch, weil du vorhin die Entwicklung angesprochen hast, ne? Es ist einfach gerade in den letzten Jahren viel beliebter geworden, auf dem Aktienmarkt zu gehen, einfach weil ich als Privatanleger, Privatanlegerin keine Zinsen mehr bekomme auf mein Sparkonto. Das heißt, da, wo ich jetzt noch eine Rendite bekomme, ist im Endeffekt am Kapitalmarkt. Und deswegen macht das Ganze natürlich noch mal interessanter.
Also beobachtest du auf jeden Fall eine gesteigerte Nachfrage nach nachhaltigem Investment und erklärst dir dadurch auch den Umstand, dass es auch viele gibt, viele Anbieter, die auf diesen Zug aufspringen, ohne es dabei richtig ernst zu meinen oder richtig umzusetzen.
Auf jeden Fall. Also man hat eine sehr starke Nachfrage von Konsumentinnenseite und gleichzeitig wird dadurch das Angebot massiv erhöht, aber es ist nicht alles grün und nachhaltig und sozial gerecht, was im Namen vielleicht so klingen mag. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja.
Verstehe. Okay. Dann würden wir jetzt doch mal kurz auf die Kriterien an sich zu sprechen kommen. Was würdest du denn aus deiner Perspektive sagen, sind denn die wichtigsten, also vielleicht die wirkungsvollsten Kriterien, wenn es um ethisch nachhaltiges Anlegen geht?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da von Kriterien sprechen würde. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, drauf zu schauen, erstmal, in was für einem Geschäftsfeld das Unternehmen aktiv ist. Und ist das ein Geschäftsfeld, das zukunftsfähig ist und nachhaltig ist, oder ist es das nicht? Wenn es das nicht ist, dann fällt es eigentlich automatisch schon raus. Wie jetzt eben fossile Energien, Massentierhaltung, aber auch sowas wie bei Amazon. Das mag zwar sehr praktisch sein für die Leute zum Bestellen und so, aber das ganze Geschäftsmodell ist so stark auf Profit ausgerichtet und die Arbeiterinnen, die da sind, haben einfach einen hohen Druck und eine schlechte Bezahlung und das ist für uns kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Von daher ist es ganz wichtig, aufs Geschäftsfeld zu schauen, aber auch zu schauen, okay, gibt es da Kontroversen? Wie ist das gerade jetzt als aktuelle Thematiken auch? Ne? Uigurische ZwangsarbeiterInnen, das ist immer wieder in Kritik. Da gibt es viele Firmen, die das in der Lieferkette haben. Also was für eigene Richtlinien haben die für die Lieferkette? Wie wird das Ganze nachvollzogen? Gibt es Fälle, wo einem Unternehmen eine Zusammenarbeit mit einem Zulieferer, die uigurische Zwangsarbeiter haben, danach beendet hat oder nicht? Das sind alles wichtige Faktoren.
Alles wichtige Faktoren, die ja eine sehr umfangreiche Analyse auch brauchen, mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Also wir haben bei uns hier in der GLS-Bank ein eigenes Team, Nachhaltigkeitsresearch, das quasi nichts anderes macht, als sich Unternehmen anzuschauen, zu überprüfen, gucken, ob sie nachhaltig sind, ob sie zu uns passen oder nicht. Und haben dazu dann noch ein externes Gremium, das aufgrund der Entscheidungsgrundlage der AnalystInnen entscheidet, ob so ein Unternehmen bei uns ins Anlageuniversum kommt, damit dann quasi investiert werden darf oder nicht. Weil das kann man einfach nicht über normale Nachhaltigkeitsindikatoren nach diesem Best-in-Class-Prinzip, was ich vorhin erwähnt habe, erreichen. Da muss man deutlich tiefer gehen.
Ja, verstehe. Ja, danke für die ganzen tiefen Einblicke in den Prozess. Und jetzt sind wir hier natürlich beim BDKJ auch vor allem für jüngere Zuhörer hier. Und ja, und jetzt wollte ich einfach nochmal so ein bisschen nachfragen, was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun? Was kann jeder Einzelne machen, damit der Umgang mit dem Geld irgendwie ethisch nachhaltiger wird? Reicht es da, die Bank zu wechseln?
Ja, also ist natürlich ein erster Schritt, den man auf jeden Fall immer sehr gut machen kann, der wichtig ist. Das ist genauso wie beim Stromanbieter oder ob ich schaue, ob mein Schokolade, die ich esse, oder mein Kaffee, den ich trinke, fair gehandelt ist. Ich glaube, da können wir sehr viel auf der, ja, ich sage jetzt mal, Konsumebene machen. Und das ist gleichzeitig natürlich trotzdem nicht genug, aber es hat einen großen Wert. Und wenn ich mein Geld zu einer nachhaltigen Bank tue, dann bleibt das ja auch nicht nur dabei. Dann rede ich mit Freunden drüber, dann rede ich mit meiner Familie drüber. Dann machen die sich vielleicht auch Gedanken, ja, wo liegt eigentlich mein Geld? Was finanziert mein Geld? Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass man sich selbst bewusst wird, dass wenn ich bei einer konventionellen Bank bin, und da ist es eigentlich egal, ob jetzt Raiffeisenbank, Sparkasse, Deutsche Bank oder ING, was machen die mit meinem Geld? Und die Chance ist nicht so niedrig, dass die Banken da auch einfach in, ja, Geschäftsfeldern aktiv sind, die wahrscheinlich den meisten von uns widerstreben würden. Da gibt es auch den Fair Finance Guide. Das ist ganz interessant, auch eine Nichtregierungsorganisation, die jedes Jahr ein Reporting erstellt darüber, wie nachhaltig deutsche Banken im Vergleich sind. Da lohnt es sich auch einfach mal drauf zu schauen. Es hat auch viel mit Transparenz zu tun, weil es zum Beispiel die Frage ist, wird offengelegt, wohin die Kredite gehen? Wenn ich das offen habe und nachvollziehen kann, ist es ein großer Unterschied. Ja, und wie gesagt, zur Bank wechseln ist in vielerlei Hinsicht was, womit ich eine Wirkung erzielen kann. Auf der einen Seite schafft das bei mir einen Bewusstseinsprozess, auf der anderen Seite, wenn ich zahle irgendwo, heißt das, da wird irgendwie mit dem Bankkonto, mit der Bankkarte von der nachhaltigen Bank bezahlt. Gleichzeitig, wenn ich Geld anlege, heißt das, es werden mehr Geldströme in nachhaltige Unternehmen gelenkt und so weiter.
Ja, vielen Dank. Mich würde nochmal interessieren, was würdest du denn jemandem entgegnen, der sagt, ja, aber wenn jetzt nur ich die Bank wechsle, das ist voll der Aufwand für mich. Und dann, ich bin irgendwie Azubi, Student, also verdiene noch nicht viel, das sind ja nur irgendwie ein paar Euro. Macht das denn überhaupt einen Unterschied oder habe ich da nicht irgendwie mehr Nachteile davon, weil vielleicht höhere Kosten auf mich zukommen oder so?
Ja, ich würde sagen, die Masse macht's. Das kann ich ja genauso sagen, wenn ich wählen gehe, so macht meine Stimme jetzt den Unterschied. Ich glaube, es macht es definitiv, weil wir nicht alleine da draußen sind und es nicht ich als einzige Person bin, die diese Veränderung in die Hand nimmt. Und gleichzeitig muss ich mir, glaube ich, einfach bewusst machen, also was ist es mir wert? Ist es mir wert jetzt mit, ich weiß nicht, wenn man unter 27 ist, ist es bei uns zum Beispiel so, dann zahlst du 12 Euro im Jahr als eine Art Kontogebühr. Das ist bei den anderen ethischen Banken ähnlich. Und klar kann ich bei einer anderen Bank das für kostenlos bekommen, aber es ist halt am Ende des Tages nicht kostenlos, weil am Ende des Tages ermöglichen die anderen Banken, dass zum Beispiel Teersandöle in Kanada abgebaut werden, die extrem klimaschützend sind. Andere Banken im konventionellen Bereich ermöglichen, dass Krauss, Maffei, Wegmann Kredite bekommt, damit die weiterhin ihre Waffen produzieren können und so weiter. Ne? Also da hängt einfach ganz viel dran und deswegen ist es für mich eher so eine Frage der Werte oder des Gewissens. Also ist es mir wert, ein paar Euro mehr zu zahlen dafür, dass ich ein Zeichen setze und dass mein Geld halt eben nicht dazu beiträgt, in irgendwelche nicht nachhaltigen Geschäfte zu finanzieren.
Okay, also an dieser Stelle ein klarer Aufruf von dir, sich Gedanken zu machen, was passiert mit dem Geld, während es auf der Bank liegt, und für sich die Entscheidung zu treffen, wie kann ich das beeinflussen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und damit werfen wir nochmal einen Blick auf die Jugendarbeit. Und vielleicht nehmen wir uns als Beispiel eine einfache Ortsgruppe, die sich hin und wieder für Gruppenstunden trifft. Was kannst du denen empfehlen? Viele solche Ortsgruppen haben auch irgendwie ein Konto, wo aber natürlich auch nicht viel Geld oder nicht Unsummen an Geld drauf ist. Genau. Was kannst du denen mitgeben am Ende dieses Podcasts?
Ja, ich meine, auf der einen Seite erstmal irgendwie schauen, wo haben wir unser Konto? Wenn das jetzt bei einer lokalen Bank ist, Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank, dann lohnt es sich da auch einfach immer mal nett nachzufragen, was die denn mit meinem Geld machen und worin das denn investiert ist, ob die mittlerweile auch wirklich nachhaltige Angebote haben. Wechseln zu einer nachhaltigen Bank ist dann natürlich immer auch eine gute Option. Es gibt ja auch Kirchenbanken, ich habe da jetzt auch nicht alle erwähnt, die mehr und mehr sich auch nochmal auf die Nachhaltigkeit fokussieren. Aber ich glaube, die eigentliche größere Aufgabe von Jugendarbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen Werkzeug mit an die Hand zu geben, sich in der Gesellschaft auseinanderzusetzen mit den Fragen, wie wollen wir eigentlich leben, was beeinflusst uns negativ auch durch die Wirtschaft und wo sind da meine Stellschrauben? Und ich glaube, das ist eigentlich so die Kernaufgabe, sich mehr noch damit auseinanderzusetzen. Klar, was ist jetzt mit meinem Stromanbieter? Ist dann irgendwie Ökostrom relativ naheliegend? Und auch wenn ich jetzt einkaufe, dann weiß ich, dass Bio oder Fair besser ist. Aber gerade in dem Geldbereich ist, glaube ich, bei vielen einfach das Bewusstsein auch gar nicht da. Und dass auch der Aufwand eigentlich gar nicht so hoch ist, zu sagen, ich wechsle jetzt zu einer sozialökologischen, zu einer ethischen Bank. Und genau, ich denke, dass das einfach sehr wichtig ist, so eine Sensibilisierung und auch Ermutigung irgendwie, sich auseinanderzusetzen, was ist denn für mich richtig oder falsch, ohne irgendwas fix vorzusetzen.
Ja, vielen Dank. Das hat sich doch nach einem sehr schönen Schlusswort angehört, dass sich jede Ortsgruppe da mal Gedanken machen kann und vielleicht nochmal tiefer in die Auseinandersetzung damit mit nachhaltigem Investment einzusteigen. Und ja, vielleicht ist auch unsere Arbeitshilfe da ein guter Ansatzpunkt. Auch ihr findet da drin eine eigene Gruppenstunde. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um sich mit dem Themenkomplex zu beschäftigen. Dann an dich, Florian, nochmal vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast. Und ja, dann hast du nochmal das letzte Wort.
Ja, vielen Dank dir. Ich wollte auch nur nochmal sagen, ich finde es klasse, wie ihr euch auch im BDKJ damit auseinandersetzt. Und auch so eine Art Arbeitshilfe da jetzt macht. Und was wir nie vergessen sollten, gemeinsam sind wir stark. Es sind ganz viele Menschen hier unterwegs, die sich für eine gerechte Zukunft einsetzen, für mehr Klimaschutz. Und jede einzelne Handlung trägt dazu bei, auch wenn sie noch so klein zu scheinen mag. Am Ende setzt sich alles zu einem großen Puzzle zusammen.
Das hört sich doch gut an, wenn da jeder so mitarbeiten würde. Okay, dann war es das von uns an dieser Stelle.
Hat mich gefreut.
Mich auch. Macht's gut.
Macht's besser.
Ich finde das so anstrengend.
Ich finde, wir sollten so ein paar Cuts, so ein paar Schnitte mit hochladen einfach, die lustig sind.
So Outtakes.
Ja, ich bin nachhaltiges Investment von Julius Glaser und heute.
Ach Gottchen. Ich dachte nicht, dass es so anstrengend ist. Ja. Ich dachte, wir quatschen hier kurz rein, aber wenn man sich dann so selbst reden hört, merkt man, das will eigentlich keiner so hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Experteninterview mit Florian Roth. Mein Name ist Julius Glaser und ich bin Teil der Arbeitsgruppe.
Ich bin Teil der Arbeitsgruppe Nachhaltiges Investment.
Ja, der AG-Anlagerichtlinien haben wir.
Wir machen das einfach so. Wir machen das jetzt umgekehrt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Podcast des BDKJ. Mir gegenüber sitzt Julius Glaser, der Teil der Arbeitsgruppe Nachhaltige Anlagerichtlinien ist und der mich heute interviewen will. Hallo Julius.
So rum können wir das nicht machen, das macht ja gar keinen Sinn. Hallo und herzlich willkommen zum Expertin-Interview mit Florian Roth, der sich gerade schon wieder einen ablacht.
Tut mir leid. Ich höre auf. Warte ganz kurz. Jetzt ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ich fand die Outtakes echt lustig.
Nachhaltigkeit im Finanzsektor beschäftigen und dafür.
Sorry, aber ich fand es zu lustig, weil. Ja, Florian zu nachhaltigen Anlagerichtlinien. Also, es stimmt ja auch, aber.
Aber ich auch nicht.
Irgendwie wusste ich jetzt nicht, ob du die Arbeitsgruppe vermischst mit dem Thema oder.
Bisschen schon.
Du kannst auch die Aufnahme einfach nochmal stoppen und neu starten, dann ist es leichter mit dem Stoppen.
Gruppen gerade so die... Warte mal kurz. Ja? Fla? Ja. Ja, ach super, warte mal, ich komme sofort. Scheiße, Julius, sorry, ich muss ganz kurz Flavia die Gemüsesachen rausgeben.
Und dann hurry up.
Aber einfach nochmal, okay? Ich beeile mich.
Ja, ich meine, wir sind beide keine Experten. Also im Sinne von dieser Podcast-Art hier jetzt.
Ja, das stimmt natürlich. Hat mich gefreut.
Mich auch. Macht's gut.
Macht's besser.
Ciao.
Ciao.